Sie hören eine Sendung von DRS2.
Hans Ruh, wir stecken momentan in einer der größten internationalen Finanzkrisen. Betrifft sie diese ganz persönlich?
Nein, persönlich betrifft sie mich nicht oder noch nicht. Wir wissen es ja nicht. Sie betrifft mich, ich sag mal, gedanklich oder beruflich, aber persönlich nicht.
Ausgelöst von der Finanzkrise erarbeiten Sie momentan ein Finanzmodell für die Zukunft. Wie sieht dieses ethische Finanzmodell aus?
Ich gehe mal davon aus, dass die Finanzkrise, die wir erleben, eine Jahrhundertkrise ist. Diese Krise stellt das System in Frage, und zwar das System im Sinne von Verhältnis von Politik und Wirtschaft. Wir haben ja im Laufe der Jahrhunderte immer wieder neue Modelle. Nach jeder Krise gab es ein neues Modell. Wir haben im 19. Jahrhundert plötzlich den Sozialstaat entwickelt als Antwort auf den Marxismus. Wir haben dann im 20. Jahrhundert die soziale Marktwirtschaft entwickelt als Antwort auf Zweiter Weltkrieg, auf Weltwirtschaftskrise. Und jetzt sind wir im 21. Jahrhundert und ich denke, da holt uns wieder eine Jahrhundertkrise ein. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist sicher der, dass wir für die globale Weltgesellschaft noch nicht die nötigen Instrumente entwickelt haben. Ein anderer Grund ist der, dass wir eigentlich unersättlich geworden sind, unersättliche Gier. Und ein weiterer Grund ist auch, dass wir die Frage, wie gehen wir mit dem Geld in der globalen Wirtschaft um, noch nicht beantwortet haben. Der alte Philosoph Aristoteles hat bereits gesagt, das Geld spiegelt uns vor, wir könnten unendlich wachsen. Ich könnte auch sagen, das Geld ist eine virtuelle Größe, die uns dazu verführt, in einer begrenzten Welt unbegrenzt zu handeln. Und das ist eigentlich der tiefe Grund der Krise von heute, dass wir Menschen verführt worden sind durch die Unbegrenztheit des Geldes, zu meinen, wir können immer wachsen. Was wir heute erleben, ist der Einbruch der Realität in die Virtualität.
Und wie findet jetzt die Ethik in diese virtuelle Welt Eingang?
Das Spannende daran ist ja, dass ich sage, alle Modelle der Vergangenheit sind keine Antwort mehr auf diese Krise. Also es gibt ja heute die Idee, dass man sagt, der Staat muss wieder. Und alle reden vom Staat. Ich finde das gut, was der Staat heute macht. Aber ich glaube nicht daran, dass wir jetzt einfach sagen können, jetzt knüpfen wir 1948 an oder 1889, sondern wir müssen eine neue Vorstellung entwickeln. Meine Vorstellung ist die, dass ich sage, wir müssen die Ethik über andere Schienen als über die Staatsschiene in den Markt hineinbringen. Und das könnte zum Beispiel so geschehen, dass wir sagen, die Wirtschaft muss sich ethisch organisieren, zum Beispiel durch ein ethisches Verhalten gegenüber allen Gruppen, Anlegern, Konsumenten. Und der Staat und die Konsumentinnen und die Anleger reagieren auf das Ausmaß der Ethik. Also zum Beispiel, nehmen wir mal eine Großbank. Und eine Großbank, die müsste dann nach meinem System sozusagen ein ethisches Managementsystem aufbauen. Und es müsste klar werden, diese Bank geht ethisch um mit den Anlegern. Die hat ein ethisches Lohnsystem. Die geht ethisch um mit der Umwelt und so weiter. Und die bekommt sozusagen ein ethisches Rating. Die bekommt eine ethische Note. Und je höher die ethische Note ist, desto eher kommen nun die Konsumenten und sagen, das ist eine ethische Bank, das ist eine gute Bank, da lege ich mein Geld an. Und der Staat sagt, weil die Bank sozusagen aus sich aus eine hohe ethische Nummer hat, geben wir ihr zum Beispiel Überbrückungskredite oder Steuererleichterung oder Standortvorteile oder was auch immer. Dahinter verbirgt sich ein Modell, von dem ich sage, das ist sozusagen ein ethisches Selbstorganisationsmodell. Also wir brauchen eigentlich dann den Staat gar nicht mehr groß, sondern die Ethik fließt in das Marktgeschehen hinein. Und was ich brauche, ist Transparenz über ethisches Verhalten und die Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten, also sagen, nicht nur bei den Bankgeschäften, sondern beim Einkauf achte ich auf Ethik. Ich sage, das könnten wir noch technologisch, elektronisch organisieren. Die Zukunft sehe ich in einem Handy, das rot leuchtet, wenn ich durch die Regale gehe. Und rot heißt ja nicht kaufen, das ist unethisch. Und gelb heißt mit Vorsicht und grün heißt, das darfst du kaufen. Und an der Kasse gibt es dann einen Zuschlag für rot, wenn ich den trotzdem gekauft habe. Das ist natürlich alles ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist meine Antwort auf die Krise.
Diese Beispiele, die Sie jetzt gebracht haben, die beruhen ja aber alle auf Freiwilligkeit. Also die Konsumentinnen und Konsumenten entscheiden freiwillig, ob sie bei dieser Bank oder jenen Bank oder das kaufen wollen. Das könnten sie ja eigentlich heute schon.
Nein, sie können das heute nicht. Sie wissen ja nicht, was in den Produkten ist. Also Sie wissen zum Beispiel nicht, dass fast in jedem Auto, das herumfährt, Bestandteile aus 3 oder 4 Kontinenten drin sind. Das sehen Sie dem Auto nicht an. Sie denken, VW, ha, Deutsch, stimmt nicht. Mehrheit ist nicht Deutsch darin, das wissen Sie nicht. Sie wissen auch nicht, unter welchen Bedingungen die Arbeiterin an dem Produkt gearbeitet hat in Hinterindien. Wissen Sie auch nicht. Sie wissen fast nichts und dann können Sie auch nicht sagen, ich kaufe das oder kaufe das. Darum ist die Schlüsselgeschichte ist eben die, dass ich sage, durch die elektronischen Möglichkeiten haben wir die Chance, alles transparent zu machen. Man kann keine Leiche mehr verstecken. Jede Firma ist prinzipiell transparent. Das kann man alles nachschauen, das kann man alles wissen und das kann man alles in einen Strichcode hineinverpacken. Und die Antwort auf Ihre Frage ist eben die, dass ich sage, wenn wir wirklich alles wissen, dann erhöht sich die Anzahl der Menschen, die sagen, dann entscheide ich nach bestimmten Kategorien. Und da haben Sie schon recht. Also ich setze darauf, dass wir in Zukunft sozusagen positiv orientierte Konsumentinnen und Konsumenten und positiv orientierte Produzenten haben. Und da sind die Menschen stark. Und da wollen die Menschen keine Gangster sein und Halunken, sondern da wollen die Menschen etwas Positives. Sie wollen positive Konsumenten sein. Also ich denke, in aller Freiheit, aber es könnte klappen.
Aber es gibt ja jetzt schon Produkte, die ganz klar deklariert sind, als Fairtrade-Produkte zum Beispiel, wo man genau weiß, wo sie produziert sind, dass die Produzentinnen und Produzenten einen fairen Lohn bekommen, gute Arbeitsbedingungen haben. Das heißt ja aber jetzt nicht, dass alle diese Produkte kaufen, genau eben aus diesen ethischen Gründen.
Stimmt natürlich. Also das sind zunächst mal die Trendsetter. Wir haben natürlich verschiedene Barrieren. Wir haben noch den Preis. Also zum Teil sind ja ethische Produkte teurer, aber nur zum Teil. Da habe ich Verständnis dafür, dass eine Mutter mit vielen Kindern sagt, kann mir das nicht leisten. Aber das wird sich ändern. Es wird sich eben auch ändern, also gerade auch im Finanzbereich anderswo, dass die ethischen Produkte nicht unbedingt teurer sein müssen als die anderen. Je konkurrenzfähiger ethische Produkte werden und je mehr sie gesucht werden, desto wettbewerbsfähiger werden sie. Aber ich gebe natürlich zu, wir sind am Anfang dieser Entwicklung und da ist Ethik zum Teil ein Kostenfaktor. Und im Übrigen betrachte ich ja diese Menschen, die das heute schon machen, als Vorreiter einer zukünftigen Gesellschaft. Die Gesellschaft wird nicht geändert über Mehrheiten. Die Gesellschaft wird geändert über Minderheiten. Und das ist jetzt so eine Minderheit, von der ich sage, die könnte mit der Zeit die Mehrheit werden.
Sie sagen ja auch, dass sich Grundsätzliches ändern muss, dass man auf die ganz grundsätzlichen Fragen neue Antworten finden muss. Aber was sind dann eigentlich diese grundsätzlichen Fragen?
Es muss uns klar werden, dass wir Menschen eigentlich ohne eine ethische Basis nicht bestehen können. Wir werden die Zukunft nicht bestehen können ohne Legitimität unseres Handelns, ohne das Gefühl, dass ich dazustehen kann, was ich bin und was ich mache. Sie können nicht ein Großunternehmen auf eine nicht legitime Basis stellen. Das funktioniert nicht, weil die Menschen brauchen für ihr Handeln am Schluss das Gefühl, das ist in Ordnung, was ich mache. Da kann ich innerlich dazu stehen. Da bin ich Teil meiner Identität, wenn ich das mache. Und ich bin ein anständiger Mensch. Und ich kann dazu stehen. Und ich will ein anständiger Mensch sein. Und ich will auch ein solidarischer Mensch sein, will ein mitmenschlicher Mensch sein. Und ich denke, das sind so die Dimensionen, die uns in der letzten Zeit ein bisschen verloren gegangen sind. Und das Neue an unserer Zeit ist, dass wir merken, wir brauchen sozusagen eine geistig-moralische neue Basis, weil die uns zum Teil zerstört wurde und weil natürlich diese Basis nicht mehr über die Mechanismen von früher umgesetzt werden können. Also in einer Weltgesellschaft reicht es nicht, eine Demokratie in der Schweiz. Wir brauchen ganz andere Dimensionen. Und ich denke, es kann nur dann funktionieren, wenn immer mehr Menschen, ich sage jetzt fast von sich aus, das Gefühl bekommen, ich brauche noch etwas anderes als den wirtschaftlichen Erfolg. Wenn sie merken, ich brauche ganz tief unten eine Basis, die mich dazu befähigt, das Leben zu meistern.
Also, dass man wieder mehr in sich hineinhorcht und auf die inneren Werte setzt und wegkommt eigentlich vom Materiellen.
Ja, Sie können es so sagen. Ich kann es auch ganz einfach sagen. Wir sagen ja, die Finanzkrise ist eine Vertrauenskrise. Vertrauen ist ein ethischer Begriff. Und wir sagen, solange das Vertrauen nicht mehr kommt, werden wir die Finanzkrise nicht bewältigen. Und das ist doch eigentlich eine verrückte Aussage. Jetzt werfen wir mit Milliarden oder mit Hunderten von Milliarden um uns. Und um was geht's? Um Vertrauen. Und Vertrauen, das können Sie am Schluss nicht mit Milliarden herstellen. Vertrauen ist etwas anderes. Vertrauen ist eine Dimension, wo wir Menschen miteinander wieder eine Basis finden, von der wir sagen, ich vertraue dir, ich kann mit dir. Und wir können miteinander und wir wollen miteinander und wir wollen das richtig machen, anständig machen. Anstand ist für mich ein ganz wichtiges Wort, ganz ein bescheidenes Wort, aber Anstand schafft Vertrauen. Ohne Vertrauen werden die Banken nicht mehr funktionieren.
Das heißt, dass der Bund beispielsweise diese Milliardenbeträge der UBS bezahlt, das ist eigentlich ein ethisches Verhalten.
Ja, in gewisser Weise. Wobei, das ist natürlich noch nach dem alten System. Ich hätte lieber gehabt natürlich, in der Schnelle ging auch nicht alles mehr, aber ich hätte natürlich lieber, dass wir sagen, der Bund oder die Politik schaltet sich eben in dem Maße ein, in dem ein Unternehmen seine ethische Orientierung transparent macht und beweisen kann. Also für mich gibt es ein wunderbares Beispiel. Jetzt vor ein paar Wochen im amerikanischen Kongress, wo die Autobauer daher zitiert wurden. Und erste Frage des Kongresses an die, seid ihr mit dem Privatflugzeug gekommen oder mit dem Linienflug? Alle haben gesagt, privat. Und dann haben die gefragt, und fliegt ihr weiter privat oder steigt ihr jetzt auf Linienflug? Und alle sagen, nein, wir behalten den Privatflieger. Dann haben die im ersten Gang im Kongress gesagt, gut, dann könnt ihr wieder nach Hause. Dann kriegt ihr nichts von uns. Und zwar warum nicht? Weil die Kongresskommission gesagt hat, also ein derart unethisches Verhalten können wir nicht belohnen. Und darum finde ich, es beginnt, oder? Es beginnt. Und ich denke, in der Richtung müsste es gehen, dass Unternehmen demonstrieren, dass sie ethische Grundsätze befolgen. Und dann nach Maßgabe der Ethik soll dann der Staat helfen. Im Fall UBS war es natürlich so, ich teile ja die Meinung auch, wir konnten uns diese Katastrophe gar nicht leisten, die eingetreten wäre eventuell. Und insofern trage ich das auch mit. Aber ich sage, eigentlich müsste es anders laufen. Eigentlich müsste ein Unternehmen, bevor es saniert wird staatlich, müsste es eben beweisen, dass es auf dem ethisch richtigen Weg ist.
Dafür würde dann eine Ethikkommission eingesetzt werden, die die ethischen Grundregeln festlegen würde. Gibt es denn eine Ethik, die allgemein verstanden oder vertreten wird? Kann man sagen, das ist Ethik?
Sie haben natürlich schon einen heiklen Punkt erwischt mit Ihrer Frage. Da muss ich zunächst einmal darauf hinweisen und sagen, es ist heute ein ethisches Analyseinstrument für Wirtschaft. Das haben wir. Das ist eine Wissenschaft wie eine andere Wissenschaft auch. Also wir haben zum Beispiel auch in meiner Firma, wir analysieren Unternehmen nach 100 Indikatoren. Ne? Wir schauen zum Beispiel, wie geht das Unternehmen mit den Frauen um? Wie geht es mit dem Lohnsystem um? Wie geht es mit der Umwelt um? Hat es Sozialkompetenz und so weiter und so. Und am Schluss ist das relativ einfach, eine Liste, ein Rating zu machen, sagen, die ist ethisch, die Firma ist immer. Das machen wir heute schon, das macht jede Bank. Für alle Ethikfonds, die es in der Schweiz gibt. Und ich weiß schon, die Menschen sagen immer, Ethik ist doch subjektiv. Und dann sage ich, nein, es gibt eine Übereinstimmung über ethische Grundsätze. Zum Beispiel dieser uralte ethische Satz, niemandem schaden. Jetzt, wenn einer kommt und sagt, meine Ethik heißt jeden Samstag einem Menschen schaden, dann sage ich, das kannst du von mir aus machen, aber hat mit Ethik nichts zu tun. Und darum behaupte ich jetzt, es ist durchaus möglich, mit den heutigen Mitteln, die wir haben, dass wir relativ verbindlich sagen können, das ist ethisch positiv. Voraussetzung ist natürlich die Transparenz, dass jedermann, jede Frau nachprüfen kann, aufgrund von welchen Überlegungen kommen die eigentlich dazu. Aber ich halte es für prinzipiell möglich, aber ich gebe gerne zu, das ist noch ein schwieriger Punkt.
Ethik ist ja kulturell bedingt. Nicht alle verstehen absolut dasselbe auf der ganzen Welt jetzt von Ethik. Wenn wir jetzt hier in den Industrieländern im Westen von Ethik ausgehen, ist dann das nicht auch ein Überstülpen über andere Kulturen, dieser Ethikbegriff, den wir definieren und die anderen sich daran halten müssen?
Auch das ist eine schwierige Frage. Ich kann natürlich dazu zunächst mal sagen, ohne jede Hemmung haben wir in den letzten 100 Jahren die Welt überzogen mit unserer westlichen Zivilisation. Jetzt soll ausgerechnet das beste Produkt, was wir haben, die Menschenrechte und die Ethik, ausgerechnet das sollten wir bei uns unter Verschluss halten. Das finde ich eigentlich grotesk. Aber es ist natürlich trotzdem eine kritische Frage. Und ich denke, wir müssen natürlich sagen, in einer globalen Welt gibt es in der Tat unterschiedliche ethische Traditionen. Das ist so. Und da gibt es Konflikte. Aber wir müssen auch sagen, nachdem wir jetzt die ganze Welt nach unserem Modell umgekrempelt haben, wobei ich bedauere eigentlich, dass die anderen so mitgemacht haben. Wahrscheinlich wäre es gescheiter, wir hätten ein uraltes chinesisches, 4000 altes chinesisches Modell zum Weltmodell gemacht. Aber wir haben jetzt unseren modernen, industriehaltigen Lebensstil, den haben wir jetzt zum Weltmodell gemacht. Aber dann müssen wir sagen, wenn wir die Welt global technologisch möblieren, dann müssen wir sie auch global ethisch möblieren. Sonst passt das dann nicht zusammen. Und das würde jetzt heißen, wir müssen so etwas wie eine ethische Pädagogik aufbauen. Ich bin nicht der Meinung, wir müssen den Chinesen sagen, das ist unsere Ethik, ihr müsst ab morgen das auch. Aber wir müssen den Chinesen sagen, das ist unsere Erfahrung. Wir haben 600 Jahre gebraucht, bis wir das gemerkt haben, die Menschenrechte. Und wie ist das bei euch? Und wir müssen offen einander befragen und wir müssen aber auch zweitens einander kritisch befragen, uns dann auch befragen lassen. Oder? Wir haben auch ethische Leichen im Schrank. Und dann drittens müssen wir auf ein paar ethische Grundprinzipien miteinander kommen. Sonst werden wir diese globale Welt nicht bestehen. Und da gehört zum Beispiel dazu Schutz des Lebens oder es gehört dazu die Unversehrtheit des Körpers. Da müssen wir harte Diskussionen mit all denen führen, die weibliche und zum Teil auch männliche Körper unter Tortur ziehen und so weiter. Also ich denke, Unversehrtheit des Körpers oder Freiheit der Äußerung. Und ich denke, wir müssen auf so etwas hinaus, wie, ich sag mal, eine rudimentäre Weltethik.
Hans Russ, Sie nennen in Ihrem Buch »Die Zukunft ist ethisch oder gar nicht« die Energie als Knackpunkt, denn der Energieverbrauch, der steigt eigentlich stetig. Kann jetzt die Energiefrage überhaupt unter ethischen Aspekten angeschaut werden?
Ja, sie muss sogar. Neu ist für unsere Generation, dass wir in einer globalisierten Welt leben. Und das haben wir so gewollt oder auch nicht gewollt, aber es ist so. Die Folge davon ist, dass ich sage, wenn das so ist, dann gehört die Welt allen. Und dann gehören übrigens auch die Rohstoffe allen. Also ich lehne das ab, dass irgendein Land sagt, unter mir, da ist viel und das gehört mir. Es gehört alles allen und die Risiken, die müssen auch auf alle verteilt oder vermieden werden. Und wenn man das so sagt, dann müsste man sagen, dann dürfen wir eigentlich keine Energieform mehr brauchen, welche eine rasche Klimaveränderung induziert, zum Beispiel. Das würde heißen, die Energieform der Zukunft muss jenseits von fossilen Brennstoffen passieren. Es darf nur noch, aus ethischer Sicht, darf nur noch Energie verbraucht werden, welche innerhalb geschlossener Stoffkreisläufe produziert wird. Das heißt, welche keine Abfälle produziert, welche ihrerseits wiederum die Klimaveränderung und damit die Instabilität der Lebenswelt befördern.
Beispiel?
Da ist im Wesentlichen eigentlich nur Sonnenenergie. Ein bisschen Windenergie und Wasserenergie und dann aber auch körperliche Energie. Also ich denke, wir sollten uns auch darüber wieder besinnen, dass wir, ich sage jetzt mal, Mobilität im Nahbereich, das wäre eigentlich gut, wenn wir das sportlich abhandeln und nicht für 500 Meter ins Auto sitzen. Also dann sage ich auch Körperenergie, Menschenenergie gehört auch dazu. Aber alle Energieformen, welche nicht, ich sage mal, die Lufthülle der Erde chemisch verändern. Das ist für mich der Punkt, weil das Umweltproblem ist für mich ein Problem der chemischen Veränderung der Lufthülle mit den Folgen der Klimaveränderung.
Und damit kämen wir ja gerade der Mobilität in die Quere. Ohne Energie und jetzt im Speziellen ohne die fossile Energie ist ja auch die ganze Mobilität eigentlich völlig eingeschränkt, die heute ist. Müsste die Mobilität völlig abgeschafft werden?
Also ich will nicht sagen, völlig abgeschafft werden, aber ich denke, Mobilität ist schon ein Knackpunkt. Ich meine, ich verstehe auf der einen Seite, der Megatrend des Menschen ist immer schneller, immer weiter, immer höher, immer mehr. Und das war vielleicht ganz gut in der Steinzeit. Das musste man, oder? Und auch, weil das war ja ein karges Leben. Aber jetzt wäre es an der Zeit, dass wir uns mal wieder überlegen, müssen wir eigentlich immer noch, immer mehr, immer schneller, immer, sondern sollten wir vielleicht tiefer statt weiter.
Tiefer und wohin dann?
In die Seele zum Beispiel. Oder näher bei anderen Menschen. Ich sage mal, die Mobilität ist schon ein Übel für die Menschen ohne die Energie, weil sie bringt den Menschen von sich weg, in dem Ausmaß. Wir sind immer auf der Flucht, wenn wir die Städte anschauen und wenn man von oben anschaut, die sind dauernd auf der Flucht, vor sich selbst wahrscheinlich. Und ich denke, das ist schon ein Punkt, wo wir sagen müssen, was wollen wir eigentlich vom Leben? Und wollen wir, brauchen wir das, dieses ständige Unterwegssein und diese ständig auf Rädern und mit Lärm und mit dieser Außenorientierung des Menschen. Für mich ist die Art der modernen Mobilität bereits ohne Energie schon ein Übel. Und Energie kommt dann noch dazu. Aber man kann natürlich sagen, es ist auch kein Zufall, dass wir am Schluss an der Mobilität zugrunde gehen, wenn es so weitergeht.
Das sind jetzt die negativen Punkte von Mobilität. Es gibt ja aber auch ganz viele positive Punkte. Man hat einen Austausch, man hat auch eine Horizonterweiterung, man sieht andere Länder, andere Sitten, andere Umgebungen, andere Menschen. Man merkt ja vielleicht auch, dass es nicht nur einem selbst gibt, sondern eben auch ganz andere Lebensweisen. Man sieht andere Kulturen. Das würde ja dann auch wegfallen. Man würde ja dann wieder viel stärker bei sich und nur die eigene Kultur zählt.
Ich bin ja nicht extrem. Also ich würde sagen, jeder Mensch darf 2-3 Weltreisen im Verlauf seines Lebens. Oder in Europa würde ich die napoleonischen Flüsse und Kanäle wieder aufmachen, stärker für den Verkehr. Geht ein bisschen langsamer, aber es ist auch gemütlich. Ich bin auch für Mobilität. Das alles soll in einem bestimmten Maße möglich sein. Ich könnte es auch so sagen, wir müssen die Mobilität erfinden, welche dem menschlichen Maß entspricht. Es gibt keine einzige Pflanze und auch keinen Menschen, der von der Natur Räder bekommen hat. Die Natur hat keine Räder erfunden. Und ich nehme eigentlich auch an, sie weiß warum.
Obwohl das Velo ja eigentlich eine ganz tolle Erfindung ist.
Und jetzt sage ich, ich bin ja nicht Naturalist, jetzt sage ich, jetzt können wir durchaus Räder erfinden, das ist eine menschliche Erfindung, das ist eine schöne Erfindung, aber wir müssen sie entsprechend dem menschlichen Maß gestalten. Und Velo ist nun wirklich ein Mobilitätsinstrument nach menschlichem Maß. Die Frage ist ja dann global, wie kriegen wir es hin, dass wir die relative Stabilität der natürlichen Entwicklung nicht kippen. Also wir müssen uns auf diesem Planeten so verhalten, dass die Veränderungen relativ langsam ablaufen. Und dann können wir uns immer einrichten. Es kommen sicher wieder Eiszeiten, nur das kommt in 20 oder 30.000 Jahren, da kann ich lange die Winterkleider anziehen, bis das kommt. Aber wenn in 50 Jahren der Meerspiegel einen Meter steigt, dann kann sich die Hälfte der Menschheit kaum mehr retten. Darum sage ich, wir müssen einen Lebensstil und einen Energieverbrauch finden, der verträglich ist mit der langsamen Entwicklung und Veränderung der natürlichen Ressourcen.
Und dazu müssten wir mehr ins Geistige kommen. Sie reden ja immer wieder von Geistigen, das wichtig ist. Sie sagen ja auch, die Zukunft ist geistig oder gar nicht, nicht nur ethisch. Heißt das, wir müssten alle ein bisschen mehr denken?
Ja, denken und fühlen, alles miteinander. Also Geist meint natürlich die Reflexion und das Denken und das Nachdenken und das tiefe Nachdenken und auch das Suchen. Und heißt aber auch, eben in die Tiefe zu steigen, auch gedanklich in die Tiefe zu steigen. Und heißt übrigens auch, kritisch zu sein. Für mich liegt ja am Geistigen auch die Kritik, auch die Selbstkritik, der kritische Umgang mit dem, was wir machen. Das alles ist im Begriff Geist verpackt. Und Geist ist in dem Sinne auch ein Gegenbegriff zum herrschenden System. Geist ist ein kritischer Gegenbegriff gegen die geistlose Zerstörung der Welt. Das alles würde ich in den Begriff einpacken.
Das war eine Sendung von DRS2. Auf drs2.ch können Sie weitere Sendungen nachhören, herunterladen oder als Podcast abonnieren.